Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Mit dem Freiburger Erzbischof Stefan Burger, der jetzt in diesen für seine Kirche doch so schwierigen Zeiten dieses Amt ausfüllt. Guten Tag erstmal und herzlich willkommen.
Grüße Gott, Heim.
Wir zeichnen diese Sendung auf. Wir sitzen Donnerstagnachmittag zusammen. Kommen Sie oft in die Landeshauptstadt?
Immer wieder, durch Gespräche natürlich auch mit meinem Kollegen Dr. Gebhard Fürst oder dann auch mit dem Landesbischof Juli, beziehungsweise auch dann Treffen mit dem Landesbischof Dr. Cornelius Buntschu. Da gibt es immer wieder einen regen Austausch oder wenn auch Ministerpräsident Kretschmann einlädt, auch da die Kontakte zur Politik. Also Stuttgart ist immer wieder mal ein Ort, wo ich hinfahre.
Wobei natürlich, vermute ich zumindest, die Kontakte mit der Politik in den letzten Monaten relativ intensiv waren, weil man ja Corona-bedingt bestimmte Dinge auch ändern musste.
Da war ich auch sehr dankbar, dass auch die Landesregierung auf uns Bischöfe zugegangen ist und damit eben klar auch auf mich, um diverse Dinge im Vorfeld auch miteinander zu besprechen, abzuklären. Was heißt es im Blick auf die ganzen Hygienemaßnahmen? Wie können wir damit umgehen? Und da war es mir und ich denke ja auch den anderen Bischöfen wichtig, auch damit der Landesregierung Schritte in die Wege leiten zu können, weil es um die Gesundheit der Bevölkerung geht.
Wobei natürlich auch die Auswirkungen in Ihrem Bereich gravierend waren, also Kirchen, die zugemacht wurden, Gottesdienste, die nicht stattgefunden haben. War das im Rückblick die richtige Entscheidung?
Es war die richtige Entscheidung, aber sie tat natürlich sehr, sehr weh. Das, was man bislang gewohnt war, natürlich Gemeinde lebt von der Begegnung, aufeinander zugehen, Kommunikation, auch unsere Gottesdienste. Und dann zu sehen, das muss alles komplett zurückgefahren werden, Kirchen zuzumachen. Gut, man hat natürlich die Gebäude schon geöffnet, aber es gab keine öffentlichen Gottesdienste. Und damit konnte die Gemeinde sich ja so nicht versammeln. Man kann nicht gemeinsam feiern, nicht gemeinsam singen. Da blutet einem schon das Herz.
Die Ostermesse beispielsweise haben Sie ins Netz gestellt. Hat das funktioniert?
Das hat funktioniert und ich war auch überrascht, wie gut das auch dann angenommen wurde, gerade auch die Feier der Osternacht. Normalerweise ist das Münster gerappelt voll und das ist, lebt auch von dieser Atmosphäre, wenn die vielen Gläubigen da sind, das miteinander so feiern zu können. Das fiel natürlich dann dieses Jahr komplett anders aus und das, sich daran zu gewöhnen, das ist nicht einfach.
Was die Abstände angeht, was passiert eigentlich aktuell in den Beichtstühlen der katholischen Kirche?
Beichtstühle müssen natürlich dann so eingerichtet sein, dass sie den Hygienemaßnahmen auch gerecht werden. Und mitunter haben wir gesagt, je nachdem wie auch Beichtstühle aussehen, sind es Beichtzimmer, kann man mit den Abständen gut hantieren, kann man dementsprechend auch mit den Hygienevorschriften umgehen. Denn wenn dann einzelne Pönitenten kommen, wenn einzelne beichten wollen, muss ich ja wieder desinfizieren. Ja. Ist es organisierbar, ist es machbar? Also klar, das Bußsakrament kann gespendet und empfangen werden, aber es hängt von den Umständen ab.
Wie ist es bei den Beerdigungen? Ich frage deshalb, weil es ja eine Zeit gab in den Anfängen von Corona, wo die Zahl derer, die getrauert haben oder trauern durften, sehr reglementiert war?
Das war auch eine sehr, sehr harte Zeit. Und da gab es natürlich auch diverse Anfragen, auch dann zurück an unsere Ordinariate, unsere Verwaltungsbehörden, an den Bischof. Muss das sein? Kann das sein? Da stirbt der Vater, die Mutter, da sterben Angehörige in der Klinik, auf der Intensivstation. Man konnte sich dort schon nicht richtig verabschieden. Dann die Frage, gelingt es dann anschließend bei der Trauerfeier? Wie kann man damit umgehen? Hochsensibel, hochproblematisch. Und da waren natürlich unsere Priester, unsere Seelsorgerinnen und Seelsorger sehr gefordert, diese Situation auch aufzufangen.
Das hat sich jetzt weitestgehend normalisiert?
Ja, das hat sich weitgehend normalisiert, weil klar ist, man hat den Personenkreis wieder geweiht. Jetzt können wieder die Leute ja zu den Bestattungen kommen. Klar, mit den Sicherheitsabständen. Aber es ist ein Unterschied, ob ich nur mit einer ganz kleinen Zahl dastehe oder wirklich nur eine Gemeinde im Rücken habe, die Trauer mitträgt.
Stefan Burger, der Freiburger Erzbischof, ein Mann, der 58 Jahre alt ist, der aus dem Hochschwarzwald kommt, genauer gesagt aus Löffingen. Wo genau kann man Löffingen verorten?
Löffingen können Sie verorten zwischen Titisee Neustadt und Ischingen an der B31 direkt gelegen.
Eine fromme, religiöse Familie, aus der Sie kommen, kann man das so formulieren?
Eine religiös geprägte Familie. Gut, fromm ist immer die Frage, was versteht man unter fromm? Da bin ich geprägt. Ich kam in eine Jugendarbeit, Ministrantenarbeit da hinein, bin da richtig mit reingewachsen. Da gab es Priester, die mich geprägt haben,
Kann man den Zeitpunkt in der Kindheit oder Jugend festmachen, an dem für Sie doch schon relativ klar war, dass Sie diesen Weg eines Priesters gehen werden?
Das kann man festmachen so im 14., 15. Lebensjahr.
Doch so früh?
Ja. Und hing auch damit zusammen, weil ich Persönlichkeiten lernen durfte, die mir imponiert haben. Geistliche, wo ich gesagt habe, ja, die Person, die transportiert was, die hilft mir da auf diesem Weg in den Glauben tiefer hineinzuwachsen. Mhm. Und durch meinen Ministrantendienst, ich durfte, das war damals schon eine große Geschichte, schon in der ersten Klasse beim damaligen Altenheimer Pfarrer schon ministrieren. Und diese Atmosphäre hat mich immer auch fasziniert, damit dabei zu sein. Und das war so ein tragender Grund, der mich hier auf diesen Weg gebracht hat.
Bedeutet, dass Sie dann nach dem Abitur Theologie studiert haben und dann, ich glaube, insgesamt 2 Vikarstellen angenommen haben, die eine in Tauberbischofsheim.
Das war dann die erste Vikarstelle und dann kam ich nach Pforzheim 2 Jahre.
Ja.
Und von dort aus ging dann der Weg weiter zu meiner ersten Pfarrstelle nach St. Leonroth, Ortsteil Roth, Pfarrei St. Mauritius, wo ich dann 11 Jahre ganz normaler Pfarrer sein durfte.
Wie sehen die Erinnerungen an diese 11 Jahre aus?
Je länger man natürlich auch weg ist, desto mehr verklärt sich manches, auch keine Frage. Aber ich bin froh und dankbar für diese 11 Jahre. Denn die haben nochmal auch gezeigt, was nochmal Gemeindeleben auch bedeutet vor Ort. Ich bin dankbar und froh über diese Jahre. Wollt sie nicht missen. Sie helfen mir jetzt auch sehr, sehr viel in der Wahrnehmung meiner jetzigen Aufgabe.
Sie haben dann auch als Kirchenanwalt gearbeitet. Was ist ein Kirchenanwalt?
Das ist so nochmal eine ganz eigene Spezialität. Jeder Bischof ist gehalten, eigenes Kirchengericht zu unterhalten. Und damals war dann auch die Frage, es war um 2002 rum, man bräuchte wieder einen neuen Mitarbeiter in dieser kirchlichen Gerichtsbehörde. Und da habe ich mich dann bereit erklärt, weil ich schon zu Studienzeit mich ein klein wenig aufs Kirchenrecht schon festgelegt hatte. Und dann hieß es ja, der Burger, der könnte es viel machen, der hat da ein bisschen eine Affinität dazu. Und so kam ich in die Kirchenrechtsschiene rein.
Haben Sie da zusätzlich auch noch Jura studiert oder studieren müssen?
Ich durfte dann noch eine eigene Kirchenrechtsausbildung machen. Und die hat dann stattgefunden an der Universität Münster in Westfalen. Da gibt es ein eigenes kirchenrechtliches Institut, ein kanonistisches Institut. Dort habe ich dann 4 Semester dann Kirchenrecht speziell studiert und habe dann mit dem Lizenziat im kanonischen Recht abgeschlossen.
Dann waren Sie vergleichsweise kurz Domkapitular in Freiburg. Und dann kam ein Anruf oder eine Nachricht, wo Sie sich vermutlich sehr oft die Frage gestellt haben, warum? Warum hat Papst Franziskus Sie ausgeguckt als neuen Erzbischof und Nachfolger von Erzbischof Zollitsch?
Da kam kein Anruf und nichts. Da war irgendwann eine Wahl festgesetzt. Und da wird ein Kuvert aufgemacht und da standen dann Namen drauf.
Wie viele?
3.
Einer davon war Ihrer?
So ist es.
Und wann kam dann die Entscheidung und wer hat Sie getroffen, dass Sie es geworden sind?
Das ging dann innerhalb dieses einen Abends, wurde dann auch die Wahl vollzogen. Und dann frug mich irgendwann der Dompropst, nimmst du die Wahl an? Und dann stand ich da und habe dann auch gesagt, wenn ihr alle das mittragt, ich allein kann es nicht, ich brauche eure Hilfe, dann sage ich ja.
Das klingt jetzt nicht nach absoluter Freude.
Ich kann es mir wieder sagen, es ist wie eine kleine Hinrichtung.
Eine kleine Hinrichtung? Also das ist schon, das ist ganz heftig formuliert.
Weil sich eben dann wirklich alles komplett verändert.
Wir zeichnen, um das nochmal zu sagen, Donnerstagnachmittag auf. Vor wenigen Minuten lief über die Agenturen, also Donnerstagnachmittag, die Meldung mit der Überschrift Vatikan gibt Leitfaden für Umgang mit Missbrauchsfällen heraus. Ich vermute, dass diese Meldung, diese Nachricht Sie jetzt nicht sehr überrascht.
Sie überrascht mich in keiner Weise, weil klar ist, da haben wir als katholische Kirche eine gewaltige Hausaufgabe zu machen. Weil die Vergangenheit gezeigt hat, dass da Mitbrüder schuldig geworden sind. Und es geht darum, diesem Versagen von Kirche, in Anführungszeichen, gerecht zu werden, es aufzuarbeiten. Und da sind wir auch schon längere Zeit dran unterwegs, diese Aufarbeitung zu leisten. Und Rom hat natürlich das Interesse, dass es nicht nur sich auf ein paar wenige Bischofskonferenzen konzentriert, sondern weltweit diese Aufarbeitung auch geleistet werden kann.
Ich habe in Vorbereitung der Sendung eine Zahl gefunden, was Ihre Diözese angeht. Über einen Zeitraum von letztlich 60 Jahren, beginnend mit dem Jahr 1946, endend 2015. Es hat mindestens 442 Opfer sexueller Gewalt gegeben und es ist die Rede von insgesamt 190 Tätern. Ist das so korrekt wiedergegeben?
Das ist so korrekt wiedergegeben. Diese Zahl so zu erfahren, im Blick jetzt auf diese Studie auch, die von der Bischofskonferenz in Auftrag gegeben wurde, das dann so hervorheben zu müssen, wahrnehmen zu müssen, das ist ein Schlag ins Kontor. Mit dem hätte ich so nicht gerechnet. Aber es zeigt, wie gesagt, dass da eine gewaltige Hausaufgabe zu erledigen ist. Das kann man nicht auf sich beruhen lassen.
Haben Sie mit Opfern persönlich gesprochen?
Ja. mittlerweile mit etlichen Opfern und auch diese Reihe der Gespräche wird weiter fortgeführt. Das führt kein Ende. Wir können da nicht einfach ad acta legen und in den Alltag übergehen. Mhm. Das ist eine Problematik, die will gründlich aufgearbeitet sein. Ich bin dankbar über jedes Gespräch, das ich mit Opfern, mit Betroffenen führen kann.
Was war das besonders Bedrückende bei diesen Gesprächen für Sie persönlich?
Das Bedrückende, dass da wirklich das pervertiert wird, was Evangelium, was Kirche will, eine gute Nachricht bringen, den Menschen eine Lebenshilfe sein, sie auf in eine Gottesbeziehung hineinführen, die erfüllend ist. Und durch diese Verbrechen, die geschehen sind, wird das alles auf den Kopf gestellt und Kirche pervertiert und diese Botschaft pervertiert.
Haben Sie auch mit Tätern gesprochen?
Da gibt es immer wieder auch Möglichkeiten, sich mit Tätern zu unterhalten. Und es ist immer wieder die Frage, wie weit dieses Schuldbewusstsein vorhanden ist. Es ist immer auch die Frage nach der Täterstrategie, wie die Täter selber auch mit dieser Situation und mit dieser Schuld umgehen. Ist da das Bewusstsein gereift oder verdrängt man das auch? Gibt es da auch gewisse Schutzmechanismen, wo der Täter für sich aufbaut? Also da haben wir vielfältige Persönlichkeiten. War es eine Übersprungshandlung, ein Einzelfall? War es mit System? Und da tut sich eine ganze Bandbreite auf.
Wie sind Sie aus diesen Gesprächen mit Tätern rausgegangen? Mit welchen Gefühlen?
Unterschiedlich. Dort, wo ein Täter sagt, ich bekenne mich dazu, ich weiß, was ich schuldig geworden bin, da kann man anders mit umgehen, wie wenn ich jemanden erlebe, der ständig verdrängt, es nicht wahrhaben will und sagen, es war doch ganz anders.
Hat die Kirche im Rückblick einen zentralen Fehler gemacht, zu lange zu glauben, man könne das alles intern regeln und zu lange letztlich die normale Strafverfolgung außen vor gelassen?
Die Schwierigkeit und diese Brutalität, das, was eben an Verbrechen geschehen ist, das wirklich zu realisieren und wahrzunehmen, da hat jetzt Kirche lange gebraucht. Es stand ja immer auch die Frage, wie geht es mit den Priestern weiter? Also, dass man seinen Ruf öffentlich nicht in Frage gestellt sieht und dass nach außen hin auch der Anschein gewahrt bleibt. Diese Dinge dürfen jetzt alles keine Rolle mehr spielen. Es müssen für uns die Betroffenen, die Opfer im Vordergrund stehen und nicht irgendwie ein Schutz eines Systems.
Wir sprechen über den Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche mit dem Freiburger Erzbischof Stefan Burger, der, so hat er es uns vorhin erzählt, auch mit Tätern gesprochen hat, mit Opfern natürlich auch. Die, wenn ich das richtig sehe, und wir haben auch Sendungen mit Opfern gemacht, eines besonders deprimierend erlebt haben, dass ihnen erstmal niemand geglaubt hat.
Was nicht sein kann, was nicht sein darf, unter dieser Vorstellung war man in der Vergangenheit unterwegs. Der Geistliche, der Priester auf einem hohen Sockel, der ja auch vertrauenswürdig für viele ist, der gute Arbeit macht. Mhm. Und dann zu erfahren, dass auch Priesterpersönlichkeiten ein zweites Gesicht haben können. Gerade eben das, was sie vertreten soll, wofür sie stehen, das, wie ich vorher schon sagte, pervertieren, gerade ins Gegenteil verdrehen.
Und dieses dem anderen erstmal nicht glauben und die eigene Institution schützen, war ja auch etwas, was man ihrem Vorgänger, Herrn Zollitsch, dann vorgeworfen hat. Wobei man fairerweise auch sagen muss, Zollitsch hat sich ja auch öffentlich letztlich für sein Verhalten ein Stück weit zumindest entschuldigt.
Ich denke, da ist jeder Bischof auch Kind seiner Zeit, auch in einer gewissen Situation groß geworden. Und wo man dann versucht, die Dinge so zu handeln, wie man es auch gewohnt war oder versucht hat, vielleicht auch damals recht zu machen. Im Nachgang zeigt sich, dass es eben so nicht richtig und gut war.
Das war natürlich auch sehr oft Thema der katholischen Bischofskonferenz. Sind Sie mit Ihren anderen Bischofsbrüdern im Wesentlichen einer Meinung, wie man das alles handeln soll? Oder macht das jeder so, wie er es für seine Diözese für richtig hält?
Also da gibt es ja mittlerweile klare Richtlinien, Leitlinien von der Bischofskonferenz auch verabschiedet, wo klar ist, wir brauchen einen gemeinsamen Standard, diese Problematik aufzuarbeiten und dann auch präventiv in die Zukunft zu schauen. Also da geht es nicht mehr nur darum, dass jeder ein bisschen macht, was er mag, sondern dass man wirklich Standards entwickelt, dieser Situation nachzukommen.
Es ist dann irgendwann auch eine Frage des Geldes, der Entschädigung, der Finanzen. Ich glaube, die Diözese Freiburg war die erste, die da entschieden hat, Opfer zur Entschädigung, entweder mit einer Einmalzahlung oder auch mit Opferrenten.
Durch die Gespräche mit den Betroffenen, mit den Opfern, war klar, wenn sie dann erfahren, dass jemand durch so ein Schicksal, durch so eine Erfahrung nicht in der Lage ist, einen ordentlichen Beruf zu erlernen, eine Familie zu gründen, ein normales Leben zu führen und nachher im Alter dann dasteht oder in seiner Situation dasteht und gerade am Existenzminimum lebt, da war für mich klar, da habe ich als Kirche, als Bischof eine Verantwortung, den Menschen zu helfen und ihnen wenigstens die Existenz mit abzusichern durch eine regelmäßige Zahlung, einen Beitrag, wo man dann guckt, die fallen dann unterschiedlich aus. Aber ich einfach sagen kann, da muss jemand nicht hungern.
Diese lebenslange Traumatisierung von Opfern, ist es das, was die katholische Kirche eigentlich viel zu lange als Problem unterschätzt hat?
Das hat man sicherlich unterschätzt, weil der Blick eben da immer darauf gerichtet war, wie komme ich nachher mit den Tätern zurecht. Die Opfer waren lange Zeit nicht im Blick. Und da bin ich jetzt wirklich auch dankbar und froh, dass sich das komplett verändert hat. Dass man wirklich mal auf die Opfer schaut, wie es denen geht, wie die ihr Leben meistern und wie die mit ihrer Situation zurechtkommen können, welche Unterstützung und Hilfe die auch brauchen. Nicht nur zum Blick auf eine Unterstützungsleistung, sondern auch durch Therapie, durch andere Angebote, die wir stellen können.
Das ist die wichtigste Lehre, die man aus diesem Missbrauchsskandal ziehen sollte, was Sie gerade geschildert haben?
Also für mich auf alle Fälle.
Stefan Burger, der Freiburger Erzbischof, ein Mann, der dieses Amt seit 6 Jahren innehat. Sie haben von der kleinen Hinrichtung in der ersten Leutestunde gesprochen, weil sich Ihr Leben so total umgekrempelt hat, was wiederum Frage bedeutet, dass Sie in großen Teilen auch ein fremdbestimmter Mensch geworden sind?
Das ist so. Es gibt so viele Fixtermine, die man dann wahrzunehmen hat. Repräsentationsverpflichtungen, sie stehen auf einmal im Rampenlicht der Öffentlichkeit, was ich vorher so nicht gewohnt war. Ja. Und dadurch verändert sich auch sehr viel dann innerhalb der eigenen Tagesstruktur. Sie müssen eine ganze große Behörde letztlich mitstemmen. Klar habe ich da einen Generalvikar, der hier das Wesentliche der Verwaltungsarbeit auch dann steuert und übernimmt. Klar, da ist man dann kräftig auf Achse.
Wie geht man mit all dem um, auch psychisch und psychologisch gesehen? Wird man vorsichtiger, weil man keine Fehler machen möchte?
Am Anfang will man ja keine Fehler machen. Aber man lernt, dass man Fehler macht. Das lässt sich nicht vermeiden. Und dann ist die Frage, wie gehe ich mit der Zeit mit gewissen Dingen um? Und irgendwann kommt auch eine, ja, sagen wir so, auch gesunde Routine, eine gewisse Gelassenheit. Das hilft dann schon.
Gibt es im Rückblick für diese 6 Jahre den einen großen oder gar größten Fehler, den Sie gemacht haben?
Da müsste ich jetzt in mich gehen, etwas länger, um das herauszuarbeiten.
Sie dürfen auch einen mittleren Fehler nehmen.
Inwieweit ist man in seiner Haltung konsequent auch genug? Inwieweit gelingt es, wirklich auch Brücken zu Menschen zu bauen? Wo ist es notwendig, klare Kante zu zeigen? Wo muss ich ab und zu geben? Das sind alles Dinge, wo lerne ich mich selber auch kennen in meiner Belastbarkeit? Gemäß dem Motto, hechte ich von einem Termin zum anderen und kann dann, wenn viele Termine sind, letztlich nachher anderen nicht mehr gerecht werden aufgrund der Aufgabe in der Situation.
Wenn Sie so eng getaktet sind und Sie haben, keine Ahnung, 8 oder 10 oder 12 Termine, derjenige, der das Pech hat, den 11. oder 12. Termin zu kriegen, der trifft doch auf einen Erzbischof, der komplett ausgepumpt und leer ist.
Ganz nettes, kurzes Beispiel dazu. Es war eine Diakonenweihe in Waldürn angesagt. Es war auf Christi Himmelfahrt vor 2 Jahren. Da durfte ich dann anschließend direkt zum Blutritt nach Weingarten fahren, dort dann abends die große Predigt halten. Dann ging es ja nach der Prozession gleich auf den Berg hoch, segeln. Am anderen Tag waren die Pontifikalämter von Weingarten, ging es dann nachher direkt wieder nach St. Peter und Schwarzwald zur Begegnung wiederum mit Priestern. Ich war dort am Ende so ausgelaugt, dass auch dann die Mitbrüder gesagt haben, Erzbischof, jetzt ist gut, jetzt dürfen Sie ins Bett.
Okay, also Winfried Kretschmann oder von Winfried Kretschmann weiß man, dass er über seinen Vorvorgänger Oettinger immer gesagt hat, er würde auf jedes Feuerwehrfest gehen. Und als er dann selber Ministerpräsident war, hat er festgestellt, ja, es gibt so viele Termine, auf die man einfach gehen muss und auf die man keinen Einfluss hat. Ist es bei Ihnen ähnlich?
Das ist genauso. Da komme ich auch nicht drum rum, bei verschiedenen Veranstaltungen Terminen einfach präsent und anwesend zu sein. Und mittlerweile, klar, überlegt man dann im Vorfeld, auch wenn verschiedene Einladungen reinkommen, was packe ich, was kann ich und wo muss ich Prioritäten setzen?
Wir leben ja nun in einer Mediengesellschaft. Das heißt, wir haben zum einen die klassischen Medien, die es gibt oder die es noch gibt. Und dann haben wir die sozialen Medien. Was bedeutet das für jemanden, der wie Sie so in der Öffentlichkeit steht und darüber hinaus auch oft mit Themen konfrontiert wird, die jetzt für den eigenen Laden, sprich die katholische Kirche, nicht so angenehm sind?
Den Themen, die ich mir ja nicht aussuche, muss ich mich dann stellen. Und die Frage ist natürlich immer, wie kann ich die ein oder andere Botschaft dann transportieren, dass sie auch bei den Leuten ankommt, ob sie jetzt kirchenaffin sind oder weniger. Ganz klar, auch da wird man dann unterschiedliche Reaktionen mitunter hervorrufen, je nachdem, wie man sich positioniert und wie man mit den Dingen umgeht. Klar ist natürlich auch, ich kann auch nicht alle Medien selber bespielen. Auch da brauche ich dann Leute im Hintergrund, die mir helfen und sagen, Herr Erzbischof, da wäre es sinnvoll, da wäre es gut. Und auf der Schiene könnten wir es machen.
Der Vertrauensverlust der katholischen Kirche hat auch dazu geführt, dass es verstärkt Kirchenaustritte gibt. Ein Umstand, den Sie sicher bedauern werden und der dazu auch noch den Effekt hat, dass Sie weniger Kirchensteuern bekommen. Merken Sie das, wenn Sie sich die Finanzen Ihres Hauses angucken?
Wir hatten in den letzten Jahren ja noch ein gutes Kirchensteueraufkommen, aber allen Prognosen, wenn man denen Glauben schenkt, weiß man, dass es zurückgeht. Es gibt ja diese eine Erfassung, Überlegung vom Professor Ravelhüschen, dass sich auch Prognose Kirche, Christen halbieren werden bis 2060. Ich merke, dass durch die ganze Corona-Situation, jetzt auch im Blick auf Kirchenaustritte, wenn sich das so fortsetzt, kriegen wir das wahrscheinlich schon viel früher. Mhm. Also da sind wir wirklich in einem Abwärtstrend, wo man natürlich immer fragt, wie kann man dagegen steuern, wie kann das in den Griff genommen werden? Und ich muss einfach sagen, das ist so nicht in den Griff zu kriegen.
Ja. Fürchten Sie vor diesem Hintergrund, dass wir auch nochmal eine Diskussion über Sinn und Unsinn der Kirchensteuer bekommen, weil es ist ja schon ein Privileg für die christlichen Kirchen in Deutschland, für die katholische wie für die protestantische Kirche, dass der Staat für einen Geld eintreibt.
Also diese Diskussion hat uns in der Vergangenheit immer wieder mal beschäftigt, wird uns auch in der Zukunft immer wieder beschäftigen. Die Frage ist immer, den Leuten klarzumachen, was mit diesen Geldern geschieht. Und dass es eben kein Privatgeld nach eines Bischofs ist, es ist Geld einer Glaubensgemeinschaft, einer Kirche, die natürlich auch Verantwortung trägt für diese Gemeinschaft, für eine Gesellschaft. Und da ist auch die Frage, was heißt das für unsere ganzen sozialen Einrichtungen, karitativen Einrichtungen, Bildungseinrichtungen? Da kommt, ist ein großes Fass und da muss sich natürlich auch die Gesellschaft überlegen, ob sie weiterhin möchte, dass Kirche das mitträgt. Wenn das alles von seitens der Kirche ausfallen sollte, ist der Staat gefordert, das alles aufzufangen.
Wobei es mal einen Bischof in Limburg gegeben hat, der das alles ein bisschen anders gesehen hat.
Es geht immer darum, und es muss uns Bischöfen klar sein, dass wir für die Finanzen auch Verantwortung tragen und Rechenschaft legen müssen. Und deshalb ist es auch mir ein ganz wichtiges Anliegen, bei all diesen Finanzierungsgeschichten hier in den verschiedenen Gremien Leute zu haben, Aufsichtsräte zu haben, die ein wachsames Auge drauf haben, was mit diesen Geldern geschieht. Und dementsprechend wird auch Rechenschaft gelegt, dass nachvollziehbar ist, was mit den Geldern
passiert. Da hatten Sie ja auch noch das Problem, dass aus Ihrer Diözese heraus es nicht abgeführte Sozialabgaben ans Finanzamt gegeben hat. Ich glaube, in Millionenhöhe. Haben Sie diese Kuh vom Eis gekriegt?
Diese Kuh ist noch nicht ganz vom Eis, aber wir hoffen, dass wir jetzt im Laufe dieses Jahres zu einer Lösung kommen können, weil da ja sehr viele Player mit an Bord sind. Da geht es natürlich um die Rentenversicherung Bund, Rentenversicherung Land, klar Finanzämter. Da sind sehr viele Dinge mit zu berücksichtigen, aber ich hoffe, dass das endlich mal zum Abschluss kommt.
Haben Sie Maßnahmen getroffen, dass Dinge dieser Art künftig nicht mehr passieren, weil das ja auch für das Image der Kirche nicht wirklich gut und positiv ist?
Da sind Maßnahmen getroffen, keine Frage, denn das darf sich nicht mehr wiederholen. Auch hier stehen wir in der Pflicht und in der Verantwortung den Gläubigen gegenüber.
Wir leben in Zeiten, die alles andere als einfach sind, nicht nur was Corona angeht. Wie sehen Sie dieses aktuelle Problem, dass unsere Erde sich immer mehr erwärmt mit unserem Zutun?
Da stehen wir in der Pflicht, auch unseren Beitrag zu leisten. Nicht umsonst ist es mir wichtig, auch innerhalb der Diözese da eine Kommission zu haben für Umwelt und Schöpfung, Energie, wo wir einfach darauf schauen, wie können wir unsere beispielsweise Gebäude ertüchtigen, wie können wir, wenn es um den regionalen Einkauf, fairer Handel und das eben lokal wie auch im internationalen Bereich, ich meine, da kommt jetzt mir noch der Zusatzposten von als Miserierbischof zugute, wo ich sehr viele Einblicke auch weltweit gewinne, wo wir einfach in der Verantwortung stehen. Da hat Papst Franziskus sehr recht, es hängt alles miteinander zusammen. Yeah. Wir tragen hier füreinander Verantwortung und wir haben zu schauen, wie wir uns selber auch als Kirche hier aufstellen und unseren Beitrag dazu leisten.
Wenn Sie es ansprechen, das ist ja das nächste Thema. Sie haben viele Reisen unternommen in Länder der sogenannten Dritten Welt. Haben Sie auch den Eindruck gewonnen, dass die Schere zwischen Arm und Reich eher weiter auseinandergeht als zusammenkommt?
Die geht weiter auseinander. Keine Frage. Und sich dann mit den Schicksalen von konkreten Familien, Personen auseinandersetzen zu müssen, zu sehen, was politische Maßgaben für Auswirkungen hat, wenn sie da mal über den Amazonas geflogen sind und die brennenden Wälder sehen und wissen, wie Kleinbauern dort um ihre Existenz kämpfen und wie da andere Großgrundbesitzer rücksichtslos versuchen, ihren Reichtum zu mehren, da kriegen sie schon emotionalen Schub.
Das ist ja auch etwas, was Papst Franziskus, wenn ich mich richtig erinnere, immer in bestimmten Abständen versucht anzusprechen, dass dieser Kapitalismus in globalisierter Form schlussendlich auch ein Untergangsszenario ist.
Ich muss da dem Papst voll und ganz recht geben. Das ist so. Der Kapitalismus, der sich als reines egoistisches Verhalten zeigt, wo es bloß noch um meinen eigenen Vorteil, um meinen eigenen Reichtum geht und ich nicht mehr nach den anderen frage, dieser Kapitalismus, um sein Wort zu gebrauchen, der tötet.
Was Corona angeht, hat man ja am Anfang gedacht, Corona verteilt sich auf alle gleich. Inzwischen, wenn man sich die Zahlen anguckt, wenn man nach Brasilien guckt, wenn man auch in die USA guckt, ist es dann doch ein Virus, der die Armen härter trifft als die Reichen?
Die Armen werden da besonders getroffen. Ich kriege das auch mit aufgrund unserer Peru-Partnerschaft, die wir als Erzdiözese Freiburg ja haben, wo klar ist, wenn sie nach Lima kommen, da gibt es natürlich auch die Viertel, wo die Wohlhabenden unterwegs sind, wo auch dort das Gesundheitswesen anders mal aufgestellt ist, wie wenn sie nach den Speckgürtel von Lima kommen, wo die Ärmsten der Armen unterwegs sind in diesen Slums, wo es keine Gesundheitsversorgung gibt. Da zu sehen, wie kann man dort den Menschen helfen, diese Leute zu unterstützen, mit auch einfachen Mitteln und Möglichkeiten, aber denen auch zu signalisieren, ihr seid nicht allein. Aus den Slums wird nicht gemeldet, wer an Corona gestorben ist, aber es wird gestorben.
Ist die Kirche oder sind Priester dort vor Ort möglicherweise auch die Letzten, die helfen? Und dann gibt es eben noch die Entwicklungshelfer und es gibt die sogenannten NGOs. Und wenn man sich's genauer anguckt, arbeiten viele von denen ja auch im Verbund.
Wir haben überall unsere Projektpartner, mit denen wir im Kontakt stehen und wo man dann auf schnellstem Wege auch Bedarfe abrufen kann, auch die Situation analysieren kann. Da sind wir nicht nur auf offizielle Wege staatlicherseits angewiesen, beziehungsweise müssen nicht auf das allein zurückgreifen, sondern wir können direkt auf Leute vor Ort zurückgreifen, die uns informieren und sagen, wo Not am Mann ist.
Ein Mechanismus, der unterm Strich erfolgreich ist?
Ja. Nach wie vor.
Wenn wir in die Welt gucken, stellen wir, Herr Burger, fest, es gibt eine Tendenz zum Nationalismus. Es gibt möglicherweise auch eine Tendenz zur Demokratieabwicklung. Wenn wir nur mal drei Namen uns angucken, Trump zum Ersten, Putin zum Zweiten, Erdogan zum Dritten.
Diese Entwicklungen sind da, ganz klar. Aber für mich zeigt sich auch, dass das nicht die Zukunft unserer Welt und Gesellschaft sein kann. Es kann nicht darum gehen, nur zu polarisieren und jeder für sich ist der Erste und versucht, für sich das Bestmögliche rauszuholen. Ich denke, das ist etwas, was man dann wirklich auch von Kirche wiederum wahrnehmen und lernen kann. Wir sind ein Global Player und wir tragen füreinander, miteinander Verantwortung für diesen Planeten und für das Wohl der Menschen. Und diesen Begriff mal zu nehmen als Menschheitsfamilie, sich gegenseitig zu stützen und zu fördern und zu helfen, das ist Auftrag der Kirche.
Und wenn Sie nach Deutschland gucken, würden Sie so weit gehen, dass die christlichen Kirchen auch die Aufgabe haben, diese Demokratie, diese demokratische Gesellschaft zu unterstützen und zu stärken?
Das steht für mich außer Frage. Also nicht nur, weil ich jetzt auch ein Eid auf die Landesverfassung abgelegt habe, als ich ins Amt kam, sondern für mich ist klar, so wie ich Demokratie selber erleben, erfahren habe, wie ich in dieser Demokratie groß geworden bin, es ist ein wertvoller Schatz, der kein Selbstläufer ist, wo wir uns auch als Gesellschaft einsetzen müssen, ihn zu erhalten und zu bewahren. Und all den Tendenzen entgegenzuwirken, die hier separatistisch unterwegs sind.
Aber gleichwohl gibt es offenkundig eine zunehmende Zahl von Menschen, die dieses demokratische System verachten und sich auf Dauer von diesem System abgewandt haben.
Da stellt sich für mich die Frage, was für diese betreffenden Personen dann die wirkliche Alternative ist. Also ich möchte nicht zurück in die 30er, 40er Jahre. Ich möchte keinen Stalinismus, Nationalsozialismus. Ich möchte all diese Ismen hier nicht neu ins Leben zurückholen. Keine Diktatur möchte ich da irgendwo mit befördern oder unterstützen. Ich denke da, das macht, wenn man den Vergleich auftut, in die verschiedenen Systeme hinein, ist unser jetziges demokratisches System für mich dasjenige, das trägt und auch Zukunft hat.
Und was antworten Sie dann Menschen, die sagen, wir sind selbst nicht auf der Sonnenseite des Lebens, die wir hier in Deutschland leben? Es kommen zunehmend Flüchtlinge, andere aus anderen Kulturen, die nehmen uns die Arbeitsplätze weg und uns geht es infolge noch schlechter?
Abschottung ist die schlechteste aller Möglichkeiten. Ich hatte die Gelegenheit, Syrien beispielsweise zu besuchen, im Libanon jetzt in dieses Frühjahr noch gewesen zu sein. Da merkt man, mit welchen Voraussetzungen Menschen sich auf den Weg machen. Was heißt es, die Familie zu verlassen? Was heißt es, allein unterwegs zu sein, als Minderjähriger beispielsweise? Was heißt es, nicht mehr zu wissen, wie ich eine Familie ernähre, von was ich leben und arbeiten kann? Und dann die ganzen Kriegsumstände. Das alles ist für mich, das müssen wir mit berücksichtigen. Und könnte ich einfach selber machen, die Schotten dicht.
Würden Sie, wenn Sie die politische Verantwortung hätten, Syrer, die in Deutschland leben, aktuell nach Syrien zurückschicken?
Nein.
Warum nicht?
Weil die dort keine Lebensgrundlage haben. Wenn sie nach Aleppo reinfahren beispielsweise, da ist der Ostteil der Stadt komplett zerstört. Das sind Ruinen. Da ist die Infrastruktur kaputt. Wie soll da jemand einem Erwerb nachgehen? Da fehlen auch die Leute, die hier einen gewissen Absatz wahrnehmen können. Da geht es darum, den Leuten eine Grundsicherung angedeihen zu lassen. Wenn sie dann gesehen haben, wie Leute dankbar sind, ein Fladenbrot abholen zu können oder dann eine Tasse Reis zu kriegen mit einer Joghurtsoße, das als einzige warme Mahlzeit für den Tag zu haben, dann macht es doch mal deutlich, dass ich in so einer Situation jemanden zurückschicken kann.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Gerne, danke Ihnen.
Eins gehört.